Hey, Serafin hier. Ihr hört Off On von netzpolitik.org. Heute eine Folge On The Record. Manchmal lohnt es sich, über ganz grundsätzliche Dinge nochmal in aller Tiefe nachzudenken. Zum Beispiel über Geld. Das machen wir heute. Wir sprechen über digitales Geld, um genau zu sein. Nicht unbedingt Kryptowährungen, sondern das digitale Geld, das viele von uns schon jeden Tag nutzen, fast alle wahrscheinlich, um unser Gehalt zu bekommen, unsere Miete zu bezahlen oder um einkaufen zu gehen. Um diesem Thema auf den Grund zu gehen, hat netzpolitik.org Gründer Markus Beckedahl den Medienwissenschaftler Dr. Sebastian Giesmann getroffen. Im Gespräch geht es darum, wie aus dem Geldschein nach und nach eine Plastikkarte geworden ist und wie das Geld im Computer gelandet ist. Und wer dann wirklich die Kontrolle über das Geld hat, wenn es mal im Computer gelandet ist. Es ist auch eine kleine Geschichte des Kapitalismus. Markus Beckedahl im Gespräch mit Dr. Sebastian Giesmann von der Universität Siegen.
Vielleicht kannst du mal beschreiben, warum beschäftigt sich ein Medienwissenschaftler mit Geld?
Ich glaube, das Grundinteresse ist, dass Geld unser primäres Kooperationsmedium ist. Also man muss das Geld nicht mögen, aber es ist unabdingbar. Ohne einen allgemeinen Wertmaßstab würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Hat es auch vor dem Computer nicht getan. Und im Moment haben wir diese starken Verschiebungen, dass man sagen kann, naja, wenn das Geld das Kooperationsmedium schlechthin ist, warum sind eigentlich die allermeisten Infrastrukturen mittlerweile privatwirtschaftlich? Klar, es gibt noch das klassische Bargeld als öffentlich-rechtliche Infrastruktur, aber seit den 1960er Jahren im Grunde genommen eine Digitalisierung nach der nächsten. Ich habe irgendwann angefangen zu zählen und dann waren es 4 Digitalisierungen.
Da kommen wir später noch zu, ne? Aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher. Also du hast mal gesagt, Geld ist ein soziales Medium sozusagen. Vielleicht kannst du mal definieren, was ist denn Geld?
Also 2 Dinge sind, glaube ich, zentral. Eins habe ich schon genannt, Geld fungiert als Wertmaßstab, auf den sich möglichst alle einigen sollen. In der Regel akzeptieren wir das. Geld kann man aber auch neu machen, also dass sich alle darauf einigen, wie der Wertmaßstab aussieht, was er können soll im Alltag, ist was, was in Deutschland selten und auch in Europa mittlerweile selten hinterfragt wird, weil man das gerne an die Institutionen delegiert. Also Europäische Zentralbank und Bundesbank. Und die sind im Grunde genommen die Hüter, Hüterinnen dieses Geldes als Wertmaßstab. Also ein ganz zentraler Punkt. Darauf können sich übrigens auch alle, fast alle Geldtheorien einigen. Und der zweite entscheidende Punkt ist, Geld ist eigentlich Kredit. Wenn man in die ganz tiefe Geschichte geht, hat man das am Anfang in Mesopotamien. Was wird eigentlich aufgeschrieben? Das sind gegenseitige Verbindlichkeiten, soziale Verpflichtungen. Und das ist auch das, was für mich der entscheidende Punkt ist. Was macht man, wenn man bezahlt, mit Geld interagiert? Im Grunde genommen schließen wir kleine Verträge oder wir billigen uns gegenseitig Kredit zu. Das machen wir dann mit dem Geld als Wertmaßstab. Aber das sind die beiden Grundelemente, wenn man sagen kann, Geld ist primär Kredit und es ist ein Wertmaßstab, der in Kombination mit der Kreditfunktion eigentlich sowas wie soziale Kooperation überhaupt erst ermöglicht.
Jetzt hast du eben schon gesagt, so Bargeld ist ein öffentlich-rechtliches Medium. Wem gehört denn dann eigentlich Geld?
Tja, also es ist ein öffentlich-rechtliches Medium, das aber ungleich verteilt sein kann. Aber es gibt den Teil, der im Grunde genommen auch fixiert ist durch die Institutionen, durch deren rechtliche Verpflichtungen, wo im Grunde genommen sagen kann, das ist öffentlich-rechtliche Infrastruktur. Das muss nicht unbedingt sexy sein, aber das, was mich am klassischen Bargeld tatsächlich fasziniert, weswegen ich es auch nie aufgeben würde, ist, da gibt es diesen Dritten im Hintergrund, eine Bank, die dafür zuständig ist, dass das ausgegeben wird. Aber dieser Dritte im Hintergrund mischt sich nicht in die Transaktion ein, in der Regel. Das ist das sozusagen, was wir im Alltag immer noch machen können, zum Glück. Das funktioniert nur, weil es die ganzen institutionellen Bedingungen, die lange gewachsene Rechtstradition im Hintergrund gibt. Aber davon profitieren wir im Alltag massiv, bisher jedenfalls. Wir können die sozusagen Geldscheine und Münzen tauschen, wie wir gerade eben lustig sind. Ohne dass es das ist, glaube ich, der entscheidende Moment, die soziale Kontrolle immer schon Teil dieses Tauschs und der Transaktion ist. Was wir tatsächlich in den digitalen Gesellschaften haben, und digitale Gesellschaften haben wunderbare Kontrollmöglichkeiten. Mit Computern kann man so wahnsinnig gut steuern und koordinieren. Das sind eigentlich Kontrollüberschüsse. Und ja, bei Netzpolitik.org weiß man das, wie das für Überwachungsstaatlichkeit genutzt wird. Und gleichzeitig ist im Moment der Punkt eigentlich gekommen, wo wir beim klassischen Bargeld diagnostizieren müssen. Es wird weniger in der Nutzung. Und das ist auch ein Prozess, der vermutlich maximal irgendwann stoppt bei einem bestimmten Niveau. Gleichzeitig führt es aber dazu, dass so eine Überwachungsgesamtrechnung die Kontrollelemente im digitalen Bezahlen natürlich immer wichtiger geworden sind. Und meistens wird dann geschaut auf Bequemlichkeit, na, wie funktioniert die App und quasi durch die Band, also wirklich durch die Betriebssysteme weg, diese Art von Convenience, Bequemlichkeit, möglichst schnelle Interaktion, die sich so anfühlen soll wie Bargeld. Also es soll genauso schnell werden, mittlerweile auch der Standard. Die Infrastrukturen im Hintergrund sind natürlich ganz andere. Und wir könnten jetzt sozusagen sagen, ja, wunderbar, dann machen wir das jetzt eben alles über PayPal oder über andere Varianten mit QR-Code und so weiter und so fort. Aber wir sind noch nicht in einer Situation, wo man sagen könnte, da schaut kein Dritter zu. Denn da schauen, vielleicht nicht unbedingt schauen, aber zumindest Daten verarbeiten, präsent sind da sehr, sehr viele Dritte und die sind weitestgehend unsichtbar, schwierig transparent zu machen. Ganz normale PayPal Transaktionen im Jahr 2018, da hingen über 600 Tracker dran. Und ich bezweifle, dass es weniger geworden sind. Also das ist die Bandbreite. Klassisches Bargeld hier. Irgendwie auch langweilig, aber öffentlich-rechtliche Infrastruktur. Wunderbare Apps, Smartness, Bequemlichkeit, vielleicht sogar Schnelligkeit, aber um einen hohen Preis auf der anderen Seite.
Jetzt kann man analoges Bargeld gut beschreiben. Wir kennen es alle, es ist was Haptisches. Wie würdest du als Medienwissenschaftler digitales Geld beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sobald auf dem Geldschein eine Zahl ist, kann man den Geldschein digital lesen. Aber nehmen wir das mal als ein sozusagen klassisches Massenmedium auch. Also eigentlich ist der Geldschein, den wir im Moment haben, die Euronote gilt auch für den Dollar, eigentlich noch so ein letztes klassisches Massenmedium. Jeder Geldschein sieht gleich aus. Also was mir tatsächlich fehlt bei allen Formen digitalen Geldes, ob jetzt nun in einer Wallet oder in einer spezialisierten App oder im Web mit den entsprechenden Buttons, ist das, was die normalen Geldscheine machen, die transportieren europäische Identität. Also das ganze Bildprogramm ist so, dass bewusst gewählt, Architektur, aber nicht so, dass die Architektur nur einem Land zuzuordnen wäre, na, also nicht das Brandenburger Tor für eine deutsche Eurobanknote, sondern architektonische Formen, die man in ganz Europa wieder erkennen soll und die so eine kollektive Identität repräsentieren. Also das ist für mich auch Teil irgendwie des sozusagen ganz klassischen Geldscheins. Der ist eigentlich medientheoretisch gesehen eine Urkunde. Das heißt, er wird auch unterschrieben. Das heißt, die Art von Transparenz, die ein normaler Geldschein hat, so eine gestufte Transparenz und eine Prüfbarkeit, ist das auch echt? Repräsentiert das diese Werte? Die haben wir natürlich bei digitalen Bezahlsystemen überhaupt nicht. Oder die haben nur absolute Spezialisten, denen es möglich ist, irgendwie die Infrastrukturen aufzubrechen. Entweder man akzeptiert, wie die App funktioniert, oder man tut es nicht. Aber bis auch wirklich ganz, ganz spezialisierte Akteure und innerhalb des Finanzsystems haben wir nicht die Möglichkeit, das so zu überprüfen, wie wir das beim Geldschein können. Und die Werte müssen ständig gesichert werden und sie müssen individualisiert werden. Also der große Unterschied zum klassischen Bargeld ist, dass wir im Digitalen bezahlen und permanent identifizieren müssen. Damit ist es nicht wie das Massenmedium, das für alle da ist und man geht davon aus, wenn es einmal in der Welt ist, dann kann es weiter zirkulieren, sondern wir müssen ständig beweisen, dass wir auf diese Formen des Datengeldes auch Zugriff haben. Das heißt, die milde Variante sind ganz normale Kontozugangsdaten und in den letzten Jahren massiv hinzugekommen ist die Biometrie. Ob jetzt nur mit Fingerabdruck oder per Gesicht, also die Autorisierung und Personalisierung von Zahlungen, geht dann sozusagen einen ganz anderen Weg und die Infrastrukturen werden auch ganz anders gebaut als beim klassischen Bargeld.
Also klassisches Bargeld sieht man, fühlt man. Digitales Geld ist demnach ein Logfile oder eine Adresse in einem Logfile.
Ja, im Grunde genommen ist es Datengeld. Und das wiederum ist eine sehr lange Entwicklung. Das kommt, das sozusagen, dass es Buchgelder gibt, mit denen man im Grunde genommen erst nur auf Papier und dann in computerbasierten Abrechnungssystemen und Datenbanken operiert. Mindestens mal 200 Jahre, eigentlich sogar noch länger. Und wenn man so in diese langen Zeiträume einsteigt, merkt man, dass je professioneller sozusagen die Akteure gewesen sind, umso größer war das Interesse an Bargeldlosigkeit. Aus sicherheitstechnischen Gründen, aber auch manchmal aus praktischen Gründen. Wenn man sich alles immer per Bargeld die Kontenstände ausgleichen muss, dann rechnet man lieber erst. Das haben zum Beispiel die Londoner Bankiers und Banker am Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht. Am Ende des Tages wird gerechnet, wer hat sozusagen wie viel Ausstände bei wem, und man beendet die Rechnung. Und erst danach wird der Bote mit dem Bargeld losgeschickt, der das zur nächsten Bank bringt. Und diese Entwicklung von Datengeld ist das, was wir im Grunde genommen im 21. Jahrhundert als absoluten Fokus haben. Und das Interessante ist ja, sobald das einfach ein Eintrag in der Tabelle ist, könnte das jedes andere Datum sein. Es könnte auch was anderes repräsentieren. Was macht eigentlich dann das Geld zu Geld? Und immer mittlerweile ist es so, dass und vor allem, was macht es nicht kopierbar? Also das ist das, was immer irgendwie in den neuen Geldinfrastrukturen wirklich abgesichert werden muss, dass man die Werte nicht einfach kopieren kann, sondern dass der Wert im Grunde genommen in sich stabil bleibt. Also es wird eigentlich schwieriger, diese Wertmaßstabsfunktion von Geld aufrechtzuerhalten, aber nichtsdestotrotz wird dann genau darin massiv investiert. Also auch das Datengeld muss irgendwie noch Geld bleiben. Wir dürfen es nicht einfach unter der Hand kopieren, rauben. Und am stärksten merkt man das vielleicht auch in den Infrastrukturen, die immer noch nicht Mainstream sind. Also für mich ist Krypto noch nicht Mainstream. Für viele andere ist es das schon. Aber der große Aufwand, der gerade auch in dem Design des originalen Bitcoin White Papers drinsteckt, war, wie vermeide ich, dass ein Betrag eigentlich zweimal ausgegeben wird?
Ich glaube, zu Bitcoin kommen wir noch später. Du hast eben von den vier Phasen der Digitalisierung gesprochen. Was war denn die erste?
Die erste Digitalisierung ist von den USA ausgegangen, vom US-amerikanischen Bankensystem in den 1960er Jahren, weil man gemerkt hat, man kommt mit den Papierabrechnungen bei Schecks und auch bei Kreditkarten nicht mehr hinterher. Und die Antwort im Grunde genommen darauf war, dass man die Bezahlkarten digitalisiert hat, die mit einem Magnetstreifen versehen hat und damit weite Teile der Transaktion mit dem Computer machen konnte. Also man wollte im Grunde genommen vom Papier los, man wollte vom Scheck los, und man hat schon sehr bewusst das Ziel einer Cashless Society ausgegeben. Es brauchte dann eine Pandemie Anfang der 2020er Jahre, dass man wirklich an diesen Punkt kommt. Das war die erste Digitalisierung, vielleicht auch die wirkmächtigste bis heute, weil die wirtschaftlichen Akteure dadurch groß geworden sind. Kennen wir Mastercard, Visa beispielsweise.
Genau, dazu muss man auch noch sagen, so in den USA war das natürlich alles viel größer als in Deutschland. Sozusagen mit der Kreditkartendurchtrennung in Deutschland fing das erst in den 80ern an durch diese Visa-Mastercard-Werbung mit irgendwie Frauen im der Badeanzug, die irgendwie die Karte da mitsteppen und zum Strand kommen.
Genau, aber Europa hat versucht, einen eigenen Weg zu finden, also vor allem Westeuropa, und war dabei auch gar nicht, war für einen bestimmten Zeitraum auch erfolgreich, auch technologisch vorne mit dabei in der Entwicklung. Was erstaunlich ist, gerade bei den europäischen Entwicklungen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, eigentlich, wir würden jetzt vermuten, ging von vornherein um Profit an den Transaktionsgebühren verdienen. Aber ganz oft gab es auch eher eine, sagen, zumindest so einen Konsens, dass man irgendwie eine Form des mobilen Bezahlens einführen muss, die weitestgehend irgendwie in Europa genutzt werden kann. Genau. Also deswegen muss man auch mal sagen, das ist natürlich alles ein Teil der Geschichte des Kapitalismus. Aber bestimmte Dynamiken, die wir jetzt haben, auch zum Datengeld und zur Profilbildung hin, die setzen aus meiner Sicht, ne, vergleichsweise spät an, nämlich Anfang der 1990er Jahre, selbst in Nordamerika.
Das ist dann die zweite Phase.
Nee, ist noch nicht die zweite, die kommt dann im Grunde genommen. Also die erste kann man sich merken, irgendwie bringt den Magnetstreifen auf die Plastikkarten. Die zweite bringt die Chips auf die Plastikkarten. Die werden dann wirklich Computer, also auch. Wir nehmen sie vielleicht nicht unbedingt so wahr, aber das waren seit den 1980er Jahren Smartcards. Und diese zweite Digitalisierung, die findet dann vor allem in den 1990er Jahren der Standardisierung statt zwischen Europa und in Nordamerika. Am Ende gewinnt Nordamerika. Wie überhaupt das die Entwicklungen sind, oft in den USA 5 oder 10 Jahre früher unterwegs als in den europäischen Varianten. Und das ist eigentlich sozusagen diesen Wettbewerbsvorteil, der ist immer wieder aufs Neue ausgenutzt worden. Genau, also zweite Digitalisierung ist, der Chip kommt auf die Karte, also wird ein vollwertiger Computer, auf den man aber nicht als Programmierer einen Computer zugreifen kann, weil es darum geht, die Sicherheit zu erhöhen. Die dritte Digitalisierung ist eigentlich eine, die sich gar nicht so sehr in dieser westlichen Welt abgespielt hat, nämlich das mobile Bezahlen mit dem Handy, also noch mit dem alten Handy, dem vermeintlich nicht smarten Handy, wo beispielsweise in Afrika, Kenia, M-Pesa, aber in Verbindung mit Vodafone ganz eigene Infrastruktur aufgebaut hat, die auch unter ländlichen Bedingungen funktioniert, wo man sich seine Airtime kauft und dann aber auch mit Airtime handeln kann. Es ist ganz auch interessant, dass es dann so Ersatz und also Praktiken gibt, die eigentlich gar nicht so im Bezahlsystem ursprünglich vorgesehen waren. Und dass man mit im Grunde mit dem Handy und der Mobilfunkrechnung bezahlt, hat in Afrika deutlich besser funktioniert als beispielsweise in Europa. Also den Versuch gab es auch, aber das hat sich nicht auf breitem Feld durchgesetzt. Und jetzt sind wir schon bei der dritten Digitalisierung. Die vierte ist die, in der wir gerade im Moment immer noch drin sind, nämlich dass das Smartphone und das digitale Bezahlen zusammenwachsen. Die Einführung von Apple Pay 2014 war schon eine entscheidende Wegmarke. Andere haben es vorher probiert. Apple hat das so integriert, dass dann auch andere Anbieter, die das in Form von Smartphone-basierten Apps und Wallets machen, tatsächlich auch die Märkte weiter für sich erobern konnten. Kleine Notiz dazu, diese vierte Digitalisierung ist eine, wo auch die Dynamiken in Asien, vor allem in China und Korea, andere gewesen sind als in Europa und in USA. Das Silicon Valley sucht heute deswegen nach der Super-App, die genau das leisten soll, was WeChat Pay in China leistet. Also eine App, die im Alltag alles kann und vor allem aber eins, nämlich bezahlen.
Weil mit jeder Transaktion, die darüber läuft, hält man die Hand auf und bekommt einen ganz kleinen Teil dazu und das läppert sich.
Genau. Also es ist in quasi seriösen wirtschaftswissenschaftlichen Begriffen wären das die berühmten Economies of Scale. Und im Grunde genommen, wer ein konsumentenorientiertes Bezahlsystem entwickelt, zielt eigentlich darauf, dass man an den Transaktionsgebühren verdienen will. Meist erwischt das dann die Händler und Händlerinnen. Also die sind seitdem sich das mit der Kreditkarte etabliert hat, eigentlich immer diejenigen, bei denen die Transaktionsgebühren und die monatlichen Gebühren vor allem anfallen. Führt dazu, dass sich das dann im Alltag, und das ist bewusst so eingerichtet, halt für dich und mich und für alle anderen, die einfach nur das nutzen, ob jetzt mit der Karte oder mit dem Smartphone, keinerlei zusätzliche Kosten im Raum stehen erstmal. Aber die müssen dann eben andere tragen. Das ist die eine Seite. Und die verborgenen Kosten sind natürlich, wie viel von den Transaktionsdaten werden denn selber wiederum, weil es hochinteressante Daten sind, monetarisiert.
Wie viele Player gibt es denn dann eigentlich in diesem Feld? Also natürlich, man kennt die bekannten Kreditkartenunternehmen. Dann gibt es die Girocard, die ehemalige EC-Card oder wie sie jetzt gerade heißt, PayPal, Google und Apple Pay, wobei das natürlich Apple wahrscheinlich eher so funktioniert, dass man da seine Kreditkarten reinpackt und nur übers Handy funktioniert. Google weiß ich gar nicht, aber ob das anders funktioniert, ob die ihre eigenen Banken haben. Sozusagen in Indien, wo ich mal vor Monaten war, konnte man eigentlich überall mit Google Pay bezahlen. Das habe ich hier halt noch nicht gesehen.
Es kommt tatsächlich, wie du sagst, auf die Länder drauf an. Und da sind dann global auch die Variationen viel höher, als man das aus so einer binnen-europäischen Sicht in der Regel im Alltag sieht. Es gibt die so ein bisschen Legacy-Technologien, die sehr stark an das System der Geschäftsbanken angekoppelt sind. Also wie sind Mastercard und Visa entstanden? Das waren im Fall von Visa in der Frühform jetzt von der Bank of America aus. Für Mastercard haben sich ein paar Banken im Chicago-Umfeld zusammengeschlossen, Mitte der 1960er Jahre. Und diese ganze, alles was mit Plastik und seinen Variationen zu tun hat, ist sehr stark an das klassische Bankensystem angebunden und aus dem herausgewachsen, hat sich dann aber auch teilweise verselbstständigt. Also Mastercard und Visa verstehen sich heute als Tech-Unternehmen. Also wir können jetzt sagen, wir waren Fintechs, bevor es die Fintech-Welle irgendwie der 2010er Jahre gibt. Und ich glaube, das muss man ganz realistisch sagen, für diese Alltagsbezahlungen sind die in Europa und speziell in Deutschland das Maß aller Dinge und werden das noch immer mehr, denn es gibt keine oder nur in ausnahmsweise europäische Alternativen zu den Bezahlsystemen, die als Infrastrukturen von Mastercard und Visa herkommen. Das gilt auch für Debitkarten. Ja. Und du hast die Girocard erwähnt. Das ist der Versuch der deutschen Bankenwirtschaft, also auch noch in dieser quasi Legacy-Welt, den quasi amerikanischen, auch der amerikanischen Marktdominanz auch etwas entgegenzusetzen. Nur eine mini-kleine historische Fußnote dazu. Das versucht man eigentlich seit 1968. Wir sprechen immer so gerne von der EC-Karte. Die war eigentlich erst der Euro-Scheck. Und das Logo haben wir heute immer noch. Aber der Markenname gehört heute Mastercard. Also das bringt es eigentlich natürlich auf den Punkt, wie stark die amerikanischen Mainstream-Anbieter eigentlich auch das europäische Banken- und Finanzsystem gekapert haben und auch strategisch lange Jahre irgendwie nicht aufgegeben haben, bis sie dann tatsächlich auch eine Übernahme stemmen konnten. von einem europäischen Kreditkartenunternehmen, der Eurocard, und da sind dann auch die Markenrechte rübergewandert zur Mastercard. Genau. Die Girocard ist deswegen so ein bisschen eingeschränkt, weil sie nur national ist und gar nicht das leistet, was sowohl die Kreditkarten wie die Apps eigentlich hauptsächlich als Funktion haben: mobiles Bezahlen, internationales Bezahlen. Und damit rücken sie so in eine Position, wo sie sozusagen für den Alltag in Europa gut sind, vor allem in Deutschland. Aber alles, was transnational und global funktioniert, da springen im Grunde genommen alle Anbieter von Apps und Bezahloptionen mit hinein. Und Apple hat so eine Strategie gefahren, dass sie gesagt haben, wir verdrängen nicht die Welt der, des amerikanischen Bankensystems oder auch des Handels. Wir schließen einfach Deals mit allen ab und entwickeln das System so, dass wir nur ein weiterer, dass Apple nur ein weiterer Vermittler ist, der auch nicht in die Transaktion reinsehen kann. Also gibt da ein ganz starkes technisches Datenschutzargument. Wie das in der Praxis aussieht, wenn man in die Patente reinschaut, wird man schon ein bisschen skeptisch, ob das Versprechen so tatsächlich auch einzuhalten ist. Aber Apple hat nicht auf Disruption gesetzt für Apple Pay. Die ganze Welt von neuen Fintechs, ob das jetzt nun Klarna oder in Deutschland N26 sind, die haben schon dieses Disruptionsmoment mit versucht zu spielen, sind dann aber ganz oft wieder in Richtung des Geldes gerückt, das dann immer einfach im klassischen Banken- und Finanzsystem auch war. Und in Deutschland etabliert im Alltag, das hast du ja auch gesagt, meistens wird man PayPal nutzen. Also PayPal ist sehr dominant und eigentlich so ein Spezialfall, weil weder diese alte Welt der Banken noch die ganz neue der Financial Technologies und Apps, sondern halt im Kontext des Aufstiegs von eBay entstanden und dann so erfolgreich gewesen, dass sie quasi das Bezahlsystem des Webs geworden sind, in Nordamerika wie auch vor allem in Deutschland. Okay, ganz schön schwierig zu kartieren, die ganze Sache.
Aber sozusagen, ne, PayPal gibt es seit rund 1999, 2000. Warum hat sich denn quasi in den 90ern, so in den Ursprüngen des kommerziellen Netzes, kein anderer Standard durchgesetzt?
Ja, das ist eine super Frage und es ist tatsächlich eine der Fragen, die mir wirklich gerade Sorgen bereitet. Denn warum hat das originale Web eigentlich keine Bezahlfunktion? Es gab 1994 den Auftakt zu einer ganzen Reihe von World Wide Web Konferenzen in Genf, in der Nähe des CERNs, wo die Urform entstanden ist. Den ersten Vortrag hält David Chaum über Electronic Cash und über die Notwendigkeit, dass man jetzt in dem, was da gerade entsteht, eigentlich auch Bezahloptionen braucht. Und in dem Kontext merkt man, das ist das originale Web, war auch noch eine Wissenschaftsutopie, es ist dann schnell kommerzialisiert worden. Aber Tim Berners-Lee und Robert Callao am Genfer CERN, die waren, hatten an ganz anderen Sachen Interesse. Die wollten nicht unbedingt irgendwie ein Bezahlsystem, die wollten quasi wissenschaftliche Informationen anders fließen lassen und andere Formen der Zusammenarbeit ermöglichen. Und deswegen gibt es eine große Leerstelle in den 1990er Jahren, nämlich eigentlich keinen offenen Standard, der die Bezahlfunktionen irgendwie in das Web mit integrieren würde. Teilweise ist daran gearbeitet worden, auch im W3C-Kontext, also wirklich in der Standardisierung. Aber das, was sich angeboten hat als Bezahlsystem, war das, was schon existierte, und das waren die amerikanischen Kreditkarten. Das heißt, das frühe Web und die Kreditkarte sind eigentlich miteinander eine Allianz eingegangen oder mussten die eingehen, schlicht, weil es keine keinen Standard gehabt, der das geleistet hätte. Und deswegen diese proprietären Anteile eigentlich von dem Moment an entscheidend gewesen für die Entwicklung von Bezahlsystemen im Web. Und wenn man mal zurückschaut in die Firmengeschichte von Amazon, eines der frühesten Patente von Jeff Bezos ist ein Patent für das sichere Bezahlen in unsicheren Umgebungen. Die unsichere Umgebung ist das frühe Web. Das sichere Bezahlen ist das, was man mit einer Kreditkartenbezahloption dann in die eigene Plattform mit integriert. Und Teile des sozusagen enormen Reichtums von Jeff Bezos und der Karriere von Amazon beruhen darauf, dass sie früh in dieses Geschäftsfeld dann, das mit entstanden ist, investiert haben. Und durchaus vergleichbar ist es dann bei PayPal. PayPal kommt in diese Lücke halt mit herein und ist eine der quasi kommerziellen Optionen, die sich auch aufgrund dieser Nutzungsintensität von eBay so entwickeln, dass sie so ein Quasi-Standard sich zum Quasi-Standard entwickeln. Genau. Und da hat was gefehlt im originalen Web und das hat dann im Grunde genommen sowas wie eine negative Pfadabhängigkeit, würde man jetzt in der Wissenschaft sagen, etabliert. Also etwas, das nicht da ist, hat dazu geführt, dass ganz viele andere Anbieter versucht haben, diese Lücke auszufüllen. Und uns fehlt im Grunde genommen auch heute was, was dann adäquat, am besten öffentlich-rechtlich sogar noch, wäre eine Bezahloption im Internet, wo nicht die Verbindung mit den werbeorientierten Geschäftsmodellen und der Profilbildung von vornherein irgendwie so als gegeben erscheint. Ja.
Da würden jetzt Krypto-Bros sagen, hey, die Lösung ist da, ist Bitcoin.
Ah ja, Solutionism. Genau, also das ist ja. Ich forsche jetzt eigentlich schon auch eine Weile zu Blockchain-Infrastrukturen und auch gerade zu denen, die Finanzmarkttechnologien sind oder sein wollen. Das hat ja alles nicht funktioniert.
Da würden viele Krypto-Pros sagen, hey, funktioniert super, viele sind reich
Funktioniert super,
geworden.
ja, aber so als technischer Fix, ne? Also die entweder man investiert wirklich viel Zeit daran, dass man die Infrastruktur versteht und für sich unter Kontrolle hat, oder man muss sich dann halt auf Kryptobörsen verlassen, wo man verlassen ist. Also das Erstaunliche an Bitcoin ist, dass zumindest im originalen Entwurf ja die Nutzung als ganz reales Bezahlsystem, wo Werte transferiert werden, auch für alltägliche Transaktionen. Das ist damit angelegt. In der Praxis hat sich aber die spekulative Nutzung vor allem durchgesetzt. Und dann sind die Transaktionsgebühren doch zu hoch. Und dann haben natürlich wahnsinnig viele Diskussionen für, na, wie kriegt man sozusagen mehr Transaktionen auf Basis dieser Infrastrukturen hin. Aber für mich ist Krypto und vor allem der Bitcoin ökologisch desaströs geblieben. Wir haben jetzt bei Ethereum zum ersten Mal die Option zu sagen, naja, wir haben jetzt ein Verifikationsverfahren, das nicht mehr Proof of Work ist und damit diese Rechen- und Energieintensität herunterschraubt. Und das ist eigentlich jetzt, sozusagen, jetzt könnte man sagen, ja, da hat man die Möglichkeit, tatsächlich auch neue Infrastrukturen aufzubauen, die ökologisch akzeptabel sind, wo man mit verschiedenen Formen neuer Gelder auch experimentieren kann. Aber letzten Endes bleibt der Bitcoin im Moment die größte funktionsfähige Infrastruktur. Aber wer setzt ihn zum Bezahlen ein? Im Alltag. Eine Sache, glaube ich, die wichtig ist, die wir auch irgendwie retten müssen in alles, was wir jetzt in die Zukunft bauen, ist die Grundidee von Satoshi Nakamoto, wer immer sie auch sein mögen, dass Kryptowährungen öffentliche Infrastruktur sind, aber pseudonymisiert, also alle Transaktionen transparent sind, für alle, die daran beteiligt sind. Das heißt, in diesen quasi originale Entwurf für den Bitcoin war so ein Teil irgendwie wirklich öffentlicher Infrastruktur auch mit integriert, aber natürlich nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt irgendwie für demokratische Gesellschaften denken würden, sondern eigentlich als eine Teil einer Bewegung, die weggeht vom Staat, die vollkommen sich eigentlich erstmal libertär davon verabschiedet und sagt, wir vertrauen weder dem etablierten Finanzsystem noch dem, was die Staaten machen. Wir kreieren unsere eigene Währung mit allem, was dann irgendwie in Sachen Mining auch quasi an Wertschöpfung dabei realisiert wird. Aber diese Grundidee, die Transaktionen sind öffentlich, das ist eine öffentliche Infrastruktur, die war gut.
Warum gibt es die dann nicht in unserem Geldsystem, beziehungsweise warum ist es gut? Du redest ja auch nur von der Pseudonymisierung. Bei Bargeld haben wir die Situation, das ist ja eine anonyme Nutzung.
Also ich bin ja Kulturwissenschaftler, das heißt, ich schaue mir auch an, was passiert in einer sozusagen so ganz normalen Transaktion im Alltag, Übergabe. Also komplett anonym ist die nicht, sondern es ist sozusagen die soziale Konvention, dass man
gut, sie ist nicht
die
nachvollziehbar.
Also sie ist nur, sie ist schwieriger nachvollziehbar, aber man kann natürlich irgendwie dem auch investigativ nachgehen, ne? So schwierig das im Einzelnen auch sein mag. Wirklich anonyme Nutzung ist ganz schwierig. Also da muss man dann schon sehr viel Aufwand betreiben, auch die Spuren zu verwischen. Und genau, also Pseudonymität ist ein großer Wert und einer der glaube ich, irgendwie ganz zentral ist, weil die Nähe des Bezahlens zu und dem, was wir alltäglich tun, so grundakzeptiert ist, dass in dem Moment, wo man das einfach in eine Auflistung bringt, einfach diese Transaktionsdaten, die ja sehr gut geordnete Daten sind, das ist nicht wie in Big Data, dass man sehr, sehr heterogene Daten aggregiert und dann erst die Muster rausfinden muss. Also das Datengeld ist ein sehr, sehr gut geordnetes Datengeld.
Also eine Excel-Tabelle.
Und meinetwegen dann auch in Form einer Rückübersetzung in eine Excel-Tabelle. Aber das schafft eine unfassbare, also es ist eine genaue Profilierbarkeit des Alltags. Und jeder, der da bewusst auch drin einwilligt und sagt, ich setze meine Payback-Karte ein, das ist dann im Grunde genommen der Moment, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung, bildet ein Profil von mir und nutzt diese quasi auch wirklich sehr genauen und präzisen Transaktionsdaten und macht damit, was dann halt die Marktforschung und die Adressierung und in Sachen Internetwerbung damit so macht.
Kommen wir nochmal zurück zur Pseudonymisierung. Wie pseudonym ist denn die Nutzung von Datengeld auf diesen kommerziellen Infrastrukturen? Ne? Weil, sagen wir mal, viele Anbieter sagen ja auch, uns interessiert jetzt nicht, wer du bist, uns interessiert nur, welcher Zielgruppe du bist, ob du männlich zwischen 18 und 20 bist, keine Panik, es ist alles pseudonym. Ist das nicht dasselbe wie bei anderen Sachen?
Ja, aber das ist natürlich eine schlaue Strategie. Das ist eine schlaue Strategie, wie viel an Kontrollüberschüssen und auch Überwachung akzeptabel ist. Also man kann es sich einfach mal, wenn man es rückübersetzt, ich hatte die 600 plus Tracker bei PayPal 2018 erwähnt. Wenn man das rückübersetzen würde in eine Situation einer ganz normalen Supermarktkasse, dann drehen sich die Leute, also zumindest die Kassiererin, die dreht sich in dem Moment nicht weg. Und es gibt eigentlich nicht nur die Kassiererin, sondern noch 600 andere unsichtbare Dritte, die sehr, sehr genau hinschauen, was da gerade gekauft wird und sehr, sehr genau hinschauen, wie das in Verhaltensmuster zu integrieren ist, die schon vorher in den Daten vorhanden sind. Also das überzeugt mich ehrlicherweise gesagt nicht. Man sagt, so ein bisschen auch das letzten Endes Payback-Argument. Ja, es ist sowieso Teil des Alltags. Es ist eine Form von Adressierung, die gar nicht das Individuum so stark adressiert, sondern bestimmte soziale Kategorien oder soziale und ökonomische Kategorien. Was man, glaube ich, verliert, ist in dem Moment sowas wie so eine Grund- demokratisches Grundverständnis, welche Praktiken im Alltag verdatet werden sollen und welche nicht. Also wir akzeptieren ja mittlerweile ganz andere Formen von dem, was man in der Medienwissenschaft Datafizierung nennt. Also ich akzeptiere zum Beispiel auch, dass ich eine Bezahlung mit einem biometrischen Merkmal, Fingerabdruck, auslöse, was vor 5, 6, 7 Jahren hätte ich ja gesagt, nee, diese Form von Biometrie im Alltag, bitte auf keinen Fall vermeiden, wo es nur irgend geht. Aber in so einer Überwachungsgesamtrechnung, glaube ich, muss man jede Transaktion mit einbeziehen und tatsächlich ist das Grundprinzip, jede Transaktion zählt und soll tendenziell auch weiter verwertbar sein. Das gehört eben mit dazu, dann wenn es um Datengeld geht, dass es sowas durch unser ablesbares Verhalten, so wie es einen Mehrwert zu geben scheint. Also ich glaube nicht an den persönlich, aber eher als industriell ist es extrem wichtig, dass man so ein behaviorales Surplus, so nennt das Shoshana Zuboff, hat, mit dem man arbeitet. Also es ist irgendwie so ein Datenkapitalismus scheint nicht vorstellbar zu sein, dass man natürlich genau bei diesen Alltagspraktiken ansetzt und die ja eben nicht nur in so ein Bezahlprofil integriert, sondern auch mit anderen Profilen verrechenbar macht. Und deswegen ist es so, okay, hätten wir jetzt nur einen sichtbaren Dritten, wo unsere informierte Einwilligung im Grunde genommen dazu führt, dass das dann dort auch die Datenauswertung nur da stattfindet, okay. Dann könnte man es vielleicht so sagen, aber man muss ja immer damit rechnen, dass die sozusagen Profilbildung und die entsprechenden Daten eben noch für sehr, sehr viele andere interessant sind und auch auf diese Art und Weise dann industrialisiert werden. Und das Ausmaß von Überwachung und sozialer Kontrolle finde ich im Alltag vollkommen übertrieben.
Wie sieht denn dann eine Alternative aus? Also wir haben das Bargeld, was immer weiter verschwindet. Wir haben kapitalistische kommerzielle Infrastrukturen in der Hand von wenigen Konzernen, die auch immer weiter wahrscheinlich zusammenschmelzen. Wir haben die Vision der Kryptowährungen sozusagen, die ein Versprechen suggerieren, was aber auch quasi mit bestimmten libertären, staatsfernen Versprechungen sozusagen einhergeht. Was wäre denn die Alternative?
Ja, die Alternative, über die wir dringend diskutieren müssen, bei der Republika und gesamtgesellschaftlich europaweit, ist das, was digitaler Euro genannt wird. Und was versteckt sich dahinter? Das ist im Grunde genommen ein digitales Zentralbankgeld. Das heißt, jede von uns hat dann ein Konto bei der Europäischen Zentralbank. Und eine der entscheidenden Fragen ist im Moment, wie viel Geld darf auf diesem Konto liegen? Also wie viel nimmt man den bestehenden Geschäftsbanken im Grunde genommen von ihrem Geschäft weg? Und zu dem digitalen Zentralbankgeld gehört dann auch, dass es eine Form von Apps, Wallets, Schnittstellen im Web genutzt werden kann, in der mobilen Nutzung halt eine Form von digitalem Bargeld ist. Also das ist tatsächlich die große Herausforderung, wie schafft man auch eine Infrastruktur, die das leistet, was das klassische Bargeld für den Alltag bedeutet, also keine ständig präsenten Dritten, die ein Interesse an dieser Transaktion haben, sondern Pseudonymität, in manchen Kontexten auch Anonymität. Und vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, was sind denn eigentlich so die Eskalationen gewesen, auch durch die Pandemie? Also die Pandemie hat natürlich kontaktloses Bezahlen wirklich etabliert. Das war vorher schon möglich, aber es war so ein wenig genutzter Standard. Sie hat so eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Bargeld auch aufkommen lassen. Das waren zwar Fake News, dass sich das irgendwie das Virus darüber übertragen wird, aber nichtsdestotrotz, das hat auch, glaube ich, schon einiges verändert in Deutschland. Und die Bargeldnutzung wird sukzessive weniger, teilweise sogar, also gemessen daran, wie sich das vorher entwickelt hat, rasend schnell. Also von 2021 auf 2022 gibt es eine Statistik, die sagt 38,5% Bargeldnutzung 2021, 2022 36,5% in Deutschland. 2%, das sind sehr, sehr viele, das ist sehr, sehr viele konkrete Transaktionen, Praktiken im Alltag. Und ob sich das weiter beschleunigen wird, muss man dann sehen. Aber wir haben eigentlich nichts, was die Eigenschaften des klassischen Bargeldes im digitalen Online-Räumen und Transaktionen für alle möglichst irgendwie auch technisch so einfach gemacht, dass es sich so anfühlt wie das klassische Bargeld. Auch für vielleicht Personen, die nicht so im Grunde genommen digital affin sind, ne? Wie wir es hier jetzt sind.
Du hast den digitalen Euro eben angesprochen. Das ist eine Debatte, hört man manchmal irgendwas von, aber keiner verfolgt sie so genau. Vielleicht kannst du da nochmal die Idee erklären. Also allein, du hast gerade gesagt, bei der Europäischen Zentralbank könnte eventuell, je nach Gestaltung, jeder EU-Bürgerin ein eigenes Konto bekommen. Wie funktioniert denn das dann in der Realität? Also ich habe im Moment mein Konto bei der Bank XY. Gehe ich dann zur EZB, zu der Bank oder wo läuft denn dann mein Geld rüber? Und wie weit ist überhaupt die Debatte dazu?
Genau, also es gibt tatsächlich auch von der Kommission und von der EZB auch Konsultationen, die versuchen schon auch eine europäische Öffentlichkeit einzubinden. Und man kann dadurch tatsächlich sich durch sehr viele Kommentare auch kämpfen, die auch in sich widersprüchlich sind. Also wenn man sich vergleicht, wie also das, was ich grundsätzlich bin, nämlich dem nicht nur sehr positiv irgendwie gegenüber eingestellt, und ich glaube, wir brauchen das unbedingt. Das findet man dann in den Kommentaren bei der EZB in der Konsultation nicht unbedingt wieder. Es ist sogar auch, also durchaus widersprüchlich, wie da aus verschiedenen Teilen von Europas dieser Vorschlag gesehen wird. Eigentlich ist der Plan, dass bis Ende 2023 sowas wie ein politisches Konzept auch stabil ist und die Kriterien auch festgezogen sind, dass man die dann in so ein technisches Design übersetzen kann. Und dann hätten wir, wenn das funktionieren würde, 2026 so in etwa ein Zieldatum, dass dann jeder ein Konto da führen kann.
Kann, aber nicht muss.
Kann, aber nicht muss. Das ist schon die erste Frage, über die man diskutieren muss. Es bleibt natürlich, also für mich wäre das kein, das sollte man überhaupt nicht irgendwie verpflichtend machen, denn das muss so attraktiv sein, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt endlich die Möglichkeit, ohne die ganzen vielen unsichtbaren Dritten diese Alltagstransaktionen zu machen. Und um darauf nochmal zurückzukommen, also ich habe unfreiwillig war ich im letzten November zum ersten Mal in der Situation, meine Mobilitäts-App in Köln funktionierte aus irgendeinem Grund nicht mehr. Das hatte ich eigentlich irgendwann mal eingerichtet, dass das immer vom Konto abgebucht wird. Im altmodischen, aber zuverlässigen Lastschriftverfahren beispielsweise. Und dann ging das plötzlich nicht mehr und man hatte genau noch drei Optionen, um ein ganz normales Nahverkehrsticket in einer deutschen Großstadt zu bekommen. Kreditkarte, was nicht funktionierte technisch, weil durch die Pandemie sind da auch die Sicherheitsmaßnahmen eher hochgeschraubt worden und dann waren diese wieder so hoch, dass es nicht ging. Egal. Und da gibt es auch natürlich eine europäische Dimension europäischen Rechts, dass es immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sein muss, egal. Das ist eher was, es funktioniert ja auf jeden Fall nicht im Alltag und es wäre eine Kreditkartenzahlung gewesen. Die zweite Option war PayPal, das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Handy benutzt habe. Und die dritte Option war Amazon Pay. Alle drei Optionen waren so, dass man für ein Nahverkehrsticket in einer deutschen Großstadt zumindest mal einkalkulieren musste, dass die Daten durch Nordamerika geroutet werden. Und das ist ja nur so der erste Punkt. Also an dem Punkt der Entwicklung sind wir mittlerweile. Also gerade im Nahverkehr kann man das und muss man es leider beobachten. Und ja, die BVG in Berlin macht auch Werbung, da ist dann gleich das PayPal-Logo daneben.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, so, ne, weil ich hatte auch dieselbe Situation. Irgendwann vor ein paar Monaten ging es irgendwie nicht mehr mit der Lastschrift. Jetzt habe ich bei der BVG drei Möglichkeiten: Kreditkarte, PayPal, SEPA. SEPA klingt erstmal nach Lastschrift, da ist aber auch irgendwie eine Firma namens LogPay Financial Services GmbH dazwischen geschaltet, wo ich jetzt auch nicht so genau weiß, ja, wer ist denn das überhaupt?
Genau.
Welche AGBs unterzeichne ich da, wenn ich jetzt sozusagen ein digitales Ticket in Berlin kaufen möchte?
Genau, also es ist, das sind auch übrigens ganz seltsame Begegnungen mit Fintech-APIs, die ich gelegentlich mache. Ich frage mich dann immer, wie es anderen Leuten ergeht, wenn man wirklich sagt, okay, ich willige jetzt hier in wirklich was ein, da geht es um mein eigenes Geld und den Kontenzugriff. Also die Möglichkeiten, die da mittlerweile an so Binnenvernetzung in vernetzter Buchhaltung existieren, die sind tatsächlich enorm und gleichzeitig hat man dann aber so irgendwie mit Schnittstellen zu tun, die überhaupt nicht transparent sind. Ich habe das er versucht zu sagen, das ist ein großer Unterschied, ne? Also wie ist das irgendwie noch prüfbar, verifizierbar, an wen kann man sich überhaupt wenden, was passiert, wenn über irgendeine Fintech-API irgendwas passiert, was man nicht will. Es hat eigentlich überhaupt keine Chance, es sei denn, man ist irgendwie wirklich Hacker oder Hexe und lässt nebenher noch ganz, ganz viel an Software mitlaufen, um das analysierbar und kontrollierbar zu machen. Aber für sowas wünsche ich mir dann eine tatsächlich öffentlich-rechtliche Infrastruktur, die muss gar nicht wahnsinnig, also ich finde, sie sollte gut gestaltet sein, aber die muss nicht wahnsinnig sexy sein. Und im Grunde genommen muss das Ziel sein, dass man bei den typischen Buttons und Aufklebern, an Geschäften sind es ja immer Aufkleber, noch eine Option hat, digitale Euro. Und damit also wirklich, wenn man sagen kann, so eine, es werden nicht weniger Leute beim Bäcker irgendwie digital bezahlen. Und es werden auch nicht weniger Leute irgendwie digitale Tickets im Nahverkehr erwerben wollen. Aber in dem Moment, wo man sich klar macht, dass für den kleinen Betrag da doch sehr, sehr viele Daten, die zur Profilbildung beitragen können, mit übertragen werden. Ich glaube, genau für diese ganzen alltäglichen Sachen, wo man früher Bargeld genommen hätte, brauchen wir ein Äquivalent. Und der digitale Euro kann das nicht nur leisten, der muss es auch leisten. Und Europa ist mal wieder hinten her.
Wer finanziert denn dann diese Infrastruktur? Also so ein klassisches Ding ist, ich kaufe mir irgendwas für 10 Euro. Kreditkarte nimmt dann, lass es mal 20 Cent sein, Vermittlungsgebühr. PayPal nimmt 25 Cent Vermittlungsgebühr. Wird dann die EZB auch Vermittlungsgebühr zahlen oder würden wir die mit unseren Steuergeldern zahlen? Weil das wäre ein Argument sozusagen für Geschäfte zu sagen, so hey, das wäre doch die bessere Alternative und auch noch datenschutzfreundlicher, weil nicht 600 Tracker dabei.
Also ich denke, dass weite Teile des Aufbaus der Infrastruktur, wie beim Bargeld auch, dass das die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tragen. Letzten Endes, also es ist aus den schon auch aus Steuermitteln am Ende entsteht. Und vielleicht muss man aber irgendwie dabei auch sagen, dass das klassische Bargeldsystem im Moment, also auch von denen, die es betreiben, aus dem Inneren heraus als etwas wahrgenommen wird, das teuer ist. Man muss irgendwie Menschen mit gesicherten Wagen losschicken, damit das Geld in den Automaten, tatsächlich in den Automaten verfügbar ist. Dann gibt es noch die ganzen gesprengten Automaten, generiert auch Kosten. Also das ist sozusagen die, es gibt ein Bewusstsein, ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass die Bargeldinfrastrukturen, die wir haben, die klassischen, selbst auch kostenaufwendig sind. Und auch an der Stelle gibt es Diskussionen, muss an einem bestimmten Punkt dann nicht sogar der Staat einspringen. Ja, und dann gibt es natürlich alles, was an dem Druck, am Druck der Geldscheine selbst mit dranhängt und überhaupt das Geld in Umlauf zu bringen. Da ist es aber auch so, dass es bisher etwas ist, was als staatliche Aufgabe wahrgenommen wird. Ja.
Wie geht es denn dann mit dem Datenschutz? Also sagen wir mal, ein Kritikpunkt ist ja, dass ein solches System bei der EZB eigentlich zum Überwachungshorror werden könnte, sozusagen, dass du bei privatisierten Infrastrukturen zwar die Nebenwirkung hast, aber letztendlich über Bankgeheimnis sozusagen der Staat darauf nicht zugreifen kann.
Das ist richtig. Also was wir nicht machen dürfen, ist privatwirtschaftliche Überwachung und Profilbildung durch staatliche zu ersetzen oder noch am besten beides miteinander zu kombinieren. Also da muss man, glaube ich, die höchsten Maßstäbe auch anlegen. Also viele Länder arbeiten an digitalen Zentralbankwährungen. Und in Brasilien gibt es das schon seit 2020. Und zwar neben den kommerziellen Anbietern. Und das überrascht mich immer noch. Pix heißt es. Und bietet im Grunde genommen genau diese Anbindung, die man sich von einem digitalen Euro im Alltag auch wünschen würde. Führt aber nicht dazu, dass die Leute in Brasilien WhatsApp weniger benutzen. Im Gegenteil, WhatsApp darf jetzt offiziell mit Bezahlfunktionen auch versehen werden. Also das kommt noch mit dazu, dass wir eigentlich schon immer kurz davor sind, dass diese Medienkonvergenz, die in China bei WeChat Pay die Super-App im Grunde genommen schon etabliert hat, dass speziell Meta, Facebook, schon mit Libra und Diem versucht hat, in diese Richtung zu gehen. Also all das, was man so an Bezahloptionen hat, eben auch Teil des Instant Messaging werden soll. Genau, aber deine Frage war ja letzten Endes die nach dem Datenschutz und welche Rolle irgendwie, in welche Rolle bringen wir denn eigentlich Europa? Und ich würde immer plädieren, das ist eine Option. Das ist eine Option, die ich haben will und die muss datenschutzfreundlicher, verbraucherinnenorientiert sein als all das, was wir bei den kommerziellen Bezahlsystemen haben. Und damit geht es nicht um eine totale Ersetzung, also dass alles nur noch über die EZB laufen würde. Also ich glaube, es sollte auch eine Phase geben, wo der digitale Euro wirklich ausprobiert wird. Und das ist vielleicht das, wo viele, die professionell im Geld- und Finanzsystem arbeiten, zu Recht auch warnen, dass man nur einen Schuss hat. Also entweder er funktioniert gleich so, dass das angenommen wird und eine echte Alternative ist. Das heißt, bis das Ganze dann wirklich so reif ist, dass es alle möglichst reibungslos nutzen können, muss es auch einen Raum dafür geben, tatsächlich auszuprobieren, so als Testgesellschaft im Grunde genommen. Ich wäre sofort mit dabei, beim Alpha- wie beim Beta-Test. Und die Zeit braucht das Ganze, glaube ich. Und das ist ein bisschen was anderes als das, was die kommerziellen Apps und so schön und erleichternd in den Alltag hineinspielen. Es funktioniert einfach. Also ich glaube, beim digitalen Euro müssen wir uns darauf einstellen. Ja, am Ende muss dieser Zustand, es funktioniert einfach eintreten, aber es wird eine Phase geben, wo massiv diskutiert wird, wo ausprobiert werden muss. Und im besten Falle wären wir dann 2026 soweit. Und ich bin kein Jurist, aber die quasi rechtlichen Bedingungen sind auch nochmal was, wo Europa ja traditionell eher etwas länger braucht, bis das
technisch funktionierende Systeme auch.
Ja, genau. Also selbst wenn es technisch funktioniert, heißt das nicht, dass es juristisch wasserdicht ist. Ja.
Okay, also bis eben hatte ich noch ein bisschen mehr Hoffnung, als bis du meintest, es muss in einem Schuss sitzen, weil wie mir jetzt gerade kaum ein funktionierendes System ein, was aus Europa kommt.
Ja,
genau. Aber gut, gib mir die Hoffnung nicht auf. Spannend wird sein, ja, genau zu nachvollziehen zu können, ob bis Ende des Jahres eine politische Einigung da erreicht werden muss. Wer bestimmt das eigentlich? Sind das die Finanzminister oder ist das EU-Parlament in einem normalen Gesetzgebungsprozess da auch noch?
Oh Gott, wenn ich das jetzt schon so genau wüsste. Also ich durchblicke das im Moment nicht. Also erstmal muss, glaube ich, die muss die EZB irgendwie was sagen, vorlegen, was politisch einen politischen Konsens abbildet. Meine Vermutung wäre, dass die Europäische Kommission ein ganz entscheidender Akteur ist und eine Akteurin und die Finanzminister, Finanzministerin dabei entscheidend auch mit ihre jeweilige nationale Position repräsentieren müssen. Aber es ist eine gute Frage. Bis zum Vortrag auf der Republika muss ich das geklärt haben.
Genau, also da, um das nochmal abschließend zu sagen, du wirst auf der Republika sprechen, die Anfang Juni 2023 in Berlin stattfindet, von mir mit organisiert und durchgeführt wird. Und das Motto der Republika in diesem Jahr ist Cash. Und insofern geht es viel um solche Fragen von digitalem Geld. Du wirst eine der Keynotes halten. Es gibt noch andere von Brad Scott und ich glaube, Lena Swartz hat auch mittlerweile zugesagt.
Ach, wirklich? Das ist
genau.
Super.
Ja, also wir werden das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir werden auch Christian Lindner dort haben und dann werden wir eben auch mal die Frage stellen, wie man denn gemeinwohlorientierte öffentlich-rechtliche Infrastrukturen für Geld schaffen könnte.
Digital first, Bedenken second. Ich glaube, das...
Ja, lass uns
ganz so einfach wird es nicht.
Lass uns mal überraschen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt, sozusagen. Die vier Phasen der Digitalisierung waren mir vorher noch nicht so bewusst. Bargeldloses Bezahlen ist bequem, hat aber viele Nebeneffekte, wie wir werden komplett überwacht, wir wissen nicht von wem alles. Außerdem ist es in der Hand von sehr wenigen Unternehmen, die einfach kontrollieren die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft miteinander interagieren, über die Kontrolle der Finanzmittel oder Finanzinfrastrukturen und dass wir dazu Alternativen brauchen. Und die Debatte um den digitalen Euro wird jetzt geführt, obwohl keiner es mitbekommt und könnte unser Leben in Zukunft massiv bestimmen oder auch nicht. Und wenn nicht, dann werden wir für immer abhängig sein von wenigen Unternehmen, die die Regeln vorgeben, die wir aber nicht so genau lesen, weil wir die AGBs wegklicken.
Genau. Und du bringst das auf den Punkt. Ich glaube, wir müssen uns nicht im Alltag klar machen, das, was wir da tun, das ist politisch. Das ist vielleicht nur ein kleines alltägliches Moment, aber mit jeder Transaktion entscheiden wir auch, wie die Zukunft aussieht. Jede Transaktion zählt und wir sollten die Wahl haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir sollten die Wahl haben. Ich hätte sie gerne.
Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Überblick. Vielen Dank für den Einblick in deine Forschung und gerne ein anderes Mal.
Ja.
Markus Becketal mit Dr. Sebastian Giesmann von der Universität Siegen. Wenn euch die letzte Stunde etwas wert war, dann freuen wir uns über eine kleine Spende. Das geht bei uns auch komplett anonym und ohne Tracking. Alle Infos unter netzpolitik.org/spenden. Wenn ihr uns schon unterstützt, dann vielen Dank. Ihr macht unsere Arbeit möglich und ihr macht auch möglich, dass andere, die sich gerade keine Spende leisten können, uns jederzeit kostenlos lesen und hören können. Das war's für heute. Off On, der Podcast von netzpolitik.org. Danke an Sebastian Giesmann. Das Interview wird geführt von Markus Becketal. Produktion von mir, Serafin Dinges. Unsere Titelmusik ist von Trummerschlunk. Passt auf euch auf und vergesst nicht, eure Sparschweine zu füttern. Bis zum nächsten Mal.